Bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf oder dass wir hier sein dürfen. Wir haben schon mal eure Gastfreundschaft genossen in Holzhausen. War eine super Sache, empfand ich wenigstens. So, manches ist sehr subjektiv, ne? Aber ich möchte heute die ersten 10 Minuten, ist mir schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, das finde ich auch schön. Ja? Smiley. Vorhin sagte jemand zu mir, muss man sie kennen? Sagte ich, nee, nicht unbedingt, ich kenne sie ja auch nicht. Von daher. Also, aber die Wahrheit ist, eigentlich würden wir alle gern bekannt sein in dieser Welt. Das ist ja die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die allermeisten von uns, auch wenn wir so sehr von der Demut reden oder so, würden ja gerne das Zentrum des Universums sein. Und manchmal stellen wir uns auch so vor, dass wir das Zentrum des Universums sind. Und dann wissen wir auch ganz genau, was wir damit kreieren. Also von daher war das gar nicht so schlecht, diese Frage, muss man sie kennen? Ich wünschte mir, dass jeder mich kennt. Ja, aber eigentlich die richtige Antwort ist, nee, man muss mich echt nicht kennen. Aber man hat was verpasst, wenn man meinen Herrn nicht kennt, den Herrn Jesus. Dann hat man echt was verpasst. Es ist so. Wenn man den lebendigen Gott nicht kennt, dann hat man was verpasst. Und dann hat man was verpasst, wenn man mein Leben sieht und sagt, der spiegelt es gar nicht wieder, dieses Leben vom lebendigen Gott. Und ich denke, das ist sehr wichtig, da hätte ich auch was verpasst. Die ersten Minuten fülle ich mit dem, was wir machen. Das habe ich auch gerade vorhin so mitbekommen, dass ich das machen darf. Das ist eine super Sache. Ich habe keine Flyers dabei und so. Ich bin ein ganz schlechter Missionssprecher, echt. Aber macht nichts. Ich denke mir immer, ich habe auch keine Videopräsentation dabei. Ich habe mir mal gedacht, Mensch, was haben die gemacht, die Glaubensmissionen begonnen haben? So im 19. Jahrhundert, Hudson Taylor und all die Großen, ne? Die hatten nie eine PowerPoint-Präsentation. Die hatten nur das Gebet. Die hatten keine Gebetsrundbriefe. Das war gar nicht möglich. Da gab es keine Smartphones, gar nichts. Und es ist extrem viel passiert. Extrem viel passiert. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich einfach so frei reisen kann. Wir sind, meine Frau und ich, wir lebten ja 15 Jahre am Bodenseehof, christliches Jugendzentrum Bodenseehof. Da war ich knapp 14 Jahre lang davon der Direktor, der Gesamtleiter von diesem christlichen Jugendzentrum Bodenseehof, gehörte zu den Fackelträgern dazu, ist wahrscheinlich für die allermeisten bekannt, wenn nicht, dann könnt ihr mich hinterher fragen. Jetzt im Augenblick ist es im Winter immer September bis März, ist es eine englischsprachige Bibelschule, sind gerade ein bisschen was über 100 junge Leute aus vielen verschiedenen Nationen am Bodenseehof. Und dann, wenn die Bibelschule vorbei ist, dann schwenkt es ja über in ein deutschsprachiges Programm. Da kommen ganz viele Konfirmandenfreizeiten, Familienfreizeiten, Osterfreizeit und. Und wir haben zwischendurch auch ganz viel verschiedene so missionarische Einsätze mit unseren Studenten in verschiedensten Gemeinden. Da waren wir zugange gewesen und eben, wir haben den Bodenseehof knapp 15 Jahre geleitet. Und dann irgendwann kam mal die Anfrage in meinem Leben, dass mir eine Frau auf der Osterfreizeit sprach mich an und sagte, Mensch Heinz, jetzt hast du ja eigentlich alles erreicht, was man so erreichen kann im Leben. Du lebst an einem der schönsten Plätze in Deutschland, du hast eine schöne Wohnung, du bist Direktor von einem Fackelträgerzentrum, ihr seid gerade so, die Fackelträger, gerade sehr bekannt auch, so in Europa, Deutschland. Was will man eigentlich mehr, sagte die Frau. Und die hat es ernst gemeint. Und das hat mich so bewegt, diese Aussage, was will man eigentlich mehr? Und dann bin ich heimgegangen und bin in unser Wohnzimmer und wir haben echt einfach wunderschön. Es tut mir schon ein bisschen leid, dass wir nicht mehr dort leben. Ne? Und also wunderschön, fast direkt am Bodensee. Und dann habe ich von unserem Wohnzimmer auf unseren großen Garten drauf geguckt, den ich auch gar nicht selbst mähen musste. Das hat immer unser Hausmeister gemacht. Die Apfelbäume angeschaut, die ich nie selbst pflücken musste. Also nicht die Bäume, sondern die Äpfel, die dran hingen. Ne? Das haben immer andere für mich gemacht. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, was ist da vielleicht noch mehr im Leben, Herr Jesus? Kann es sein, dass da noch mehr ist? Willst du noch mehr? Ehrlich gesagt, ich will nicht mehr. Ich lebe in einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Ich habe einen guten Dienst, ich habe tolle Leute um mich herum, ich bin international unterwegs. So sehr, dass man mich dann kennengelernt hat, nicht überall. Aber willst du noch mehr, Jesus? Möchtest du noch mehr? Noch ein bisschen mehr mit diesem Leben? Und dann kam so dieser Gedanke auf, wir hatten wir sind angefragt worden dann von eigentlich drei verschiedenen Organisationen, ob ich nochmal die geistliche Leitung übernehmen würde. Und dann sagten wir uns, also wenn, dann gehen wir nochmal ins Ausland. Dann nicht mehr in Deutschland, sondern dann gehen wir nochmal ins Ausland. Und wenn wir überhaupt gehen, dann gehen wir nochmal, um mit Menschen zu arbeiten, die das Evangelium nicht so einfach erhalten können wie wir. Ich kann euch ja, euch Delfine, ne, oder kann euch, wahrscheinlich seid ihr auch Delfine, und ich kann euch ja 20 Bücher geben, in denen ihr nachlesen könnt, wie man als Teenager mit seinen Eltern zurechtkommt und wie die Eltern mit den Teenagern zurechtkommen, warum die Eltern so komisch sind, und die Eltern lesen ein Buch, warum die Teenager so komisch sind. Das ist ja unsere Welt, in der wir leben. Verändern tut sich nichts dabei, gar nichts, nur dass jemand ein bisschen mehr Geld gemacht hat, weil sie unsere Herzen nicht verändern. Aber auf jeden Fall habe ich den Zugriff auf jede Menge christliche Weisheiten. Und wir sagten uns, wenn, dann möchten wir nochmal mit Menschen arbeiten, die eben nicht diesen Zugriff haben. Und dann hatten wir vor einigen Jahren durch einen Mann, der beim Daimler gearbeitet hat, der ging raus aus dem Daimler, der hätte noch eine große Karriere eigentlich vor sich gehabt in China. Und er sagte, mein Leben soll nochmal dienen den Menschen dort in Jugoslawien oder ehemaligen Jugoslawien. Er sprach die Sprache schon, weil er mit dem Daimler in Jugoslawien war, also im ehemaligen Jugoslawien. In Belgrad lebte dann, in der damaligen Hauptstadt von Jugoslawien und dann jetzt die Hauptstadt von Serbien ist. Und er nahm mich dann mal mit, er lernte mich kennen vor 16 Jahren und dann rief er mich an am Bodensee auf und sagte, du Heinz, ich fahre mal rüber nach Serbien, möchtest du mal mitfahren? Und dann fuhr ich mal mit ihm und von dem ersten Tag an, als ich in das Land bin, habe ich das Land irgendwie lieb gewonnen. Es war ein trister Tag, es war echt ein trister Tag. Und es war eine triste ganze Woche, es hat nur geregnet und so. Die Häuser dort durch den Krieg, war alles, und durch die Wirtschaftslage extrem am Boden alles. Aber war so eine Liebe in meinem Herzen für diese Leute. Und dann sind wir da über die Jahre immer ein bisschen hin und her getuckert, auch mit Studenten dahin gefahren, haben dann Romas kennengelernt im Land und eine Organisation, die mit Drogensüchtigen arbeitet. Und dann stellt man fest, dass der Herr Jesus höchstwahrscheinlich unser Leben nochmal für diese Menschen gebrauchen möchte. Einfach nochmal in dieses Land zu gehen und dort nochmal mitzuhelfen. Das hat sich dann auch so ergeben, letztendlich lange Rede, kurzer Sinn. Wir durften dann, hat einige Wege gebraucht und vieles Gebet und viel weise Worte auch. Aber letztendlich wussten wir, wir sollen nach Serbien gehen und jetzt dürfen wir mit Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international, Gottes Liebe weltweit, und das sind auch so viele große Namen, dürfen wir in Serbien dienen. Wir sind im Augenblick, sind wir so, dass wir 90 Tage im Jahr, im halben Jahr dort sind, 90 Tage dann wieder hier. Gucken mal, kommendes Jahr möchten wir gerne schauen, dass wir eine Aufenthaltsgenehmigung im Land bekommen, dass wir einfach regelmäßig dort sind. Wir sehen unseren Dienst jetzt gar nicht so als Pioniermissionare. Es gibt sehr viele begabte Menschen in dem Land. Wir sehen unsere Aufgabe mehr darin, wirklich diese begabten Menschen zu ermutigen, zusammenzuarbeiten, miteinander unterwegs zu sein. Es ist ganz extrem viel Streit in dem Land, extrem viel Aufteilung. Es ist ja ein orthodoxes Land, Serbien. Und im Süden gibt es ganz viele Muslime. Nur so nebenbei, damit wir das einfach mitbekommen, dass der Islam beginnt gerade wieder den Balkan zu re-islamisieren. Und das macht er auch in Deutschland, wenn ich in den großen Städten bin in Deutschland. Die Leute, die sich's leisten können, die ziehen ja alle raus aus der Stadt, die ziehen alle so in die Peripherie, dass es schön grün ist, dass ich meine Ruhe habe. Und mittlerweile in den Zentren unserer Städte, da siedeln sich dann die Muslime an. Ja, und es ist ja meistens so, von innen heraus werden ja Dinge umgestaltet. Das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Und die Frage ist, was wird mit diesen Menschen? Aber auch in diesen Ländern und gerade natürlich arme Menschen, Menschen, die Analphabeten sind, wie es viele von denen Romas sind. Romas sind so einen hohen Prozentsatz wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht 80-90% Analphabeten. Die sind natürlich ein leichtes Opfer dann auch für diese Menschen. Aber wir haben es in Deutschland selbst kennengelernt, dass Intelligenz alleine auch nicht vor Dummheit schützt. Das haben wir auch gemerkt. Viele intelligente Menschen sind Adolf Hitler nachgerannt. Auch viele intelligente Christen sind Adolf Hitler nachgerannt. Und es geht uns darum, nach Serbien keine neue Religion zu bringen auch. Ist ja nicht irgendeine Richtung. Wir möchten so gern den Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Jesus. Und es wird mehr und mehr mein Thema im Leben. Ich möchte Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Nicht noch eine ausgefeiltere theologische Technik. Jesus. Weil der verändert. Ist der Einzige, der unsere Tränen wirklich trocknen wird eines Tages. Der uns die Tränen nicht erspart, aber der so trocknen wird. Und der die Antwort hat für unser Leben. Und der die Antwort ist für jeden in dieser Welt. Und so sind wir dort unterwegs in dem Land. Wir arbeiten mit Romas. Wir lernen erstmal die Sprache. Die Sprache, ja, die ist nicht einfach. Schwäbisch auch nicht. Fränkisch auch nicht. Und von daher Deutsch auch nicht. Und von daher ist es auch nichts Neues. Ne? Und wir gucken einfach, wenn er betet, betet dafür, dass wir die Sprache einfach lernen dürfen. So sehr, so gut die Sprache lernen dürfen, dass wir mit den Menschen einfach persönlich so Herz zu Herz kommunizieren können. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere, das kommt dann. Das ist wichtig. Dass einfach die Bestätigung Gottes auf unserem Leben liegt, in dem Land zu sein. Alles andere, das kommt. Der Herr Jesus wird seine Leute nicht irgendwo hinsenden und wird nicht dafür Sorge tragen, dass sie versorgt sind. Er versorgt gerne. Es ist nur die Frage, ob ich dort bin, an dem Platz, an dem Jesus mich haben will. So sieht es aus. Serbien kurz hat 7,5 Millionen Einwohner. Knapp 500.000 Romas leben in dem Land. Auf dem Balkan allein leben knapp 15 Millionen Romas. Viele davon möchten natürlich nach Deutschland. Und die sehen wir jetzt in der Winterzeit hier in Deutschland. Und wenn man natürlich die Lebensumstände sieht, dann kann man sich auch vorstellen, warum man gerne nach Deutschland kommen möchte. Aber wir haben uns dann gedacht, warum nicht präventiv arbeiten? Warum nicht in dem Land arbeiten mit den Menschen? Damit sie in diesen Ländern Jesus kennenlernen, wisst ihr? Und merken, das Geld im Westen ist auch nicht alles. Und merken, es ist doch so viel mehr wert, dass ich Christus habe und ein ewiges Heim beim Herrn Jesus, als dass ich versuche, irgendwas zu erreichen, was das sogenannte goldene oder gelobte Westen mir bieten kann. Und damit, da wollen wir beitragen davon, sind ja viele junge Roma-Frauen auch in Deutschland als Prostituierte sehr extrem, 12, 13, 14 Jahre. Und es wäre ja nicht so, auch in Deutschland, ihr Lieben, wisst ihr, die Nachfrage bestimmt ja auch das Angebot. Das wäre ja nicht so, wenn da keine Nachfrage da wäre. Also da ist ja auch in unserem Land extrem viel im Argen, das wissen wir alle. Und wir wissen alle wahrscheinlich, wie extrem viel im Argen liegt, wenn ich nicht in Jesus verwurzelt bin. Zu was ich alles neige im Leben. Und da möchten wir helfen dafür, dass Menschen in dem Land in Jesus verwurzelt werden. Serbische Serben und Roma-Serben, nenne ich es mal so. Ne? Romas sind natürlich auch Serben, sie haben die serbische Staatsbürgerschaft, je nachdem, wo sie leben, in welchem Land. Aber wer davon vielleicht ein bisschen mehr hören möchte, dann können wir hinterher noch ein bisschen sprechen miteinander. Herzlichen Dank. Aber sprecht die Romas auch in unserem Land an. Und wenn er meint, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ist immer gut, wenn ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Weil dann muss ich schon sagen, Herr Jesus, sprich du. Ist gar nicht schlecht. Sprich du. Und die Liebe Jesu spricht immer. Die spricht immer. Die spricht immer. Und die trifft immer ins Schwarze. Die Liebe Jesu. Bevor wir weiter fahren mit der Botschaft heute Morgen, singen wir noch ein Lied, Nummer 443, Gott wird dich tragen. Danke. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Und das ist die Botschaft, die in diese Welt hinaus muss. Und das ist ja die Botschaft, die Jesus raustragen möchte, eben durch uns in diese Welt. Dass Gott ein Gott ist, der Gott nicht der Christen. Ja, dass der Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, sagte mal die Hure Rahab. Ich sagte, euer Gott, Das ist doch der Gott, der Gott der Erde ist und der Gott des Himmels. Das hatten die Israeliten schon ganz vergessen. Das ist doch der, der dem alles gehört. Ist doch so. Das ist doch auch der, der eigentlich nie ein Problem hat. Es sind immer nur die, die ihm nachfolgen, die haben Probleme. Aber er hat keine Probleme. Und er hat auch keine Probleme, die durchzutragen, die ihm nachfolgen, die er gerufen hat. Weil er dafür sorgt. Ich dachte, es ist interessant, ne? Die Delfine, die dürfen hier bleiben. Manche, die werden sich wahrscheinlich sagen, wir müssen hier bleiben. Aber ich fand es interessant, so Delfine, ich weiß gar nicht, meine Frau hat mir ins Ohr geflüstert, ne? Ich weiß gar nicht, ob die den Namen noch so mögen, ne? So Delfine. Aber ich fand es interessant, so Delfin, das hat ja auch was damit zu tun, so, die sind ja extrem knuffig. Wird jeder mit einem Delfin gern spielen wollen. Die werden ja oft auch eingesetzt, so wenn man mit Kindern arbeitet auch. So in der Therapie werden Delfine auch eingesetzt. Die sind ja extrem lernbereit, lernwillig auch. Die sind sehr intelligent, Delfine. Delfine werden auch für, jetzt denken, ne, wer ist das von uns? Aber ich glaube das jetzt schon mal. Aber Delfine können ja auch für Dinge trainiert werden, die zerstörerisch sind. Und das wird ja auch in den Streitmächten dieser Welt, werden oft Delfine abgerichtet, um zum Beispiel Minen an große Schlachtschiffe ran zu transportieren. Und. Also ich dachte, das ist eine interessante, sensible Sache, Delfin zu sein. Ich werde jetzt nicht über Delfine referieren, keine Angst. Aber das kam mir so. Das ist interessant. Was mache ich mit diesem jungen Leben? In welche Richtung lenke ich dieses junge Leben? Von wem wird dieses junge Leben beherrscht? Also wer darf es steuern? Und ich möchte euch Delfinen sagen heute Morgen, ich wünsche euch so sehr, dass ihr einfach sagt, Jesus, steuere unser Leben. Und ich wünsche denen, die mit Delfinen arbeiten, versucht es nicht zu sehr fremd zu steuern, dieses Leben. Sondern versucht es zu schätzen und zu ehren und versucht dieses Leben der Delfine hinzusteuern auf den, der das Leben gut steuert. Der es nicht dazu benutzt, um Dinge zu zerstören, sondern um was aufzubauen, das Reich Gottes zu bauen. Der so ein Leben nicht dazu benutzt, um intelligente Tricks zu vollführen in dieser Welt, um Menschen zu beeindrucken, sondern um was hinauszutragen. Christus, die Liebe, Jesu. Das kam mir so bei diesem Bild Delfine. Es ist manchmal so, wenn ich da sitze und höre so manche Dinge, ne, das schießt mir dann so durch den Kopf. Und also ich wünsche euch Delfinen, wer auch immer seid, ne, müsst euch jetzt nicht outen, obwohl wir im Zeitalter des Outings leben, aber das müsst ihr jetzt nicht machen. Ne. Ich wünsche euch das, dass Christus euch lenkt. Und ich wünsche denen, die mit diesen Delfinen zu tun haben, ob sie Eltern sind oder diejenigen, die sie in ihren Gruppen haben, dass er sie nirgendwo anders hinlenkt als auf Christus. Nicht in unsere Lebensschablone, die wir haben. Ich habe auch Lebensschablone für meine Kinder. Aber das Beste ist, dass sie Jesus allein im Herzen tragen und sagen können, auf den will ich vertrauen, Papa. Das ist alles, was ich will. Ich will auf Jesus vertrauen. Und dass unser Leben dazu dient, ihnen zu helfen, auf diesen Jesus zu vertrauen. Auf diesen Christus. Der dann dieses Leben rauslenkt in diese Welt. In diese Weltmeere. Das ist auch ein interessantes Bild, das Meer in der Bibel. Die Völker, der es dann lenkt. Nicht nur ein Jahr für Gott zu machen. Wisst ihr, das ist was, bei was wir heute leben. Da werden viele junge Leute werden heute ermutigt, mach doch ein Jahr für Gott. Und dann habe ich ein Jahr für Gott gemacht. Ich habe auch mich extrem angestrengt, ich bin extra in ein Land gegangen, boah, da gab es gar nichts, da gab es nur Spinnen zum Kochen und all so Zeug, ne, dass ich einmal in meinem Leben das erlebt habe, was es bedeutet, nichts zu haben. Und dann lebe ich einfach so weiter, weil ich ja ein Jahr für Gott gelebt habe. Und das ist auch eine Lüge, ihr Lieben, das ist eine fromme Lüge. Es gibt kein Jahr für Gott. Gibt's nicht. Lasst euch nicht belügen. Es gibt nur ein Leben, das aus Gott kommt. Und das Gott, dieses Leben, er benutzt in dieser Welt, um sein Reich zu bauen. Es gibt nicht ein Jahr für Gott. Es gibt nur ein Leben, das aus Gott kommt und er benutzt, um in dieser Welt sein Reich zu bauen. Und das Leben kommt nur durch Christus. Und wenn Christus nicht gegenwärtig ist, ist auch kein Leben gegenwärtig. Und wenn Christus gegenwärtig ist, dann darf ich davon ausgehen, dass er mich führt. Dass er mein Leben von etwas zu etwas führt. Und davon schreibt der Apostel Paulus im Titusbrief. Und ich möchte uns Verse aus dem Titusbrief lesen, aus Kapitel 2, um das zu verstehen, um was es in Kapitel 3 geht. Kapitel 2, Titus Kapitel 2, ab Vers 11, möchte ich uns gerne lesen, bis Kapitel 3, Vers 8. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Sie erzieht uns, die Gnade Gottes. Und wenn der Apostel Paulus schreibt von der Gnade Gottes, dann schreibt er von Jesus Christus. Er ist uns erschienen. Er hat uns berührt durch seinen Heiligen Geist. Und was tut diese Gnade Gottes, wenn ich in der Gnade Gottes leben darf? Was tut diese Gnade Gottes? Und die Schrift sagt, sie nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns. Das ist eine wunderbare Sache, sagt der Apostel Paulus, wenn ich erzogen werde von Jesus Christus. Ja, Delphine in dieser Welt. Wenn ich von ihm erzogen werde, wenn ich von ihm trainiert werde. Wozu? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ohne ihn könnte ich das gar nicht. Und da kann ich noch so fromm leben, wie ich möchte, aber wenn Christus nicht regiert, bin ich ein gottloser Mensch, ihr Lieben. Gottlos. Gottlos ist nicht immer gleich Krieg im Irak und Syrien. Das ist nicht immer gleich gottlos, das ist ein Ausdruck davon. Gottlos ist auch, dass ich heute Morgen hier sitzen könnte und sagen, ich habe keine Hoffnung, ich weiß gar nicht, wie das Leben weitergeht. Und ich weiß noch nicht mal, an wen ich mich wenden sollte. Ich singe das Lied hier vorne, Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Und gleichzeitig sage ich mir innerlich, diesen Gott, wenn es den mal wirklich geben würde, das ist gottlos, ihr Lieben. Das ist gottlos. Weil ich gar nicht weiß, dass dieser Gott wirklich existiert. Und von dem schreibt der Apostel Paulus. Er schreibt da auch zu Menschen, die waren auch religiös gewesen, die haben extrem viele Dinge gemacht im Leben, alles Mögliche und versucht, gut zu leben. Aber sie waren gottlos. Weil es ihre Versuche waren, gut zu leben. Es war ihr Maßstab. Sie waren gottlos. Und ganz ehrlich gesagt, ihr Lieben, heute, ich fürchte manchmal, dass wir ganz viele gottlose Christenmenschen haben in unserer Gesellschaft. Menschen, die ganz viele Ideen im Kopf tragen, im Herzen, die es auch wirklich gut meinen. Das sagte ich meiner Frau heute Morgen. Die es auch wirklich gut meinen und die guten Ideen habe ich mir irgendwo aus einem guten Buch angelesen. Es ist viel angelesener Glaube bei uns. Es ist nichts Schlechtes. Aber wenn es nur angelesen ist, wisst ihr, dann, wenn es dann drauf ankommt, auf diesen Punkt im Leben, dann ist nichts da. Ist nichts da. Dann bin ich leer. Ich kann ein Buch über Hoffnung lesen, aber wenn Christus, der die Hoffnung der Herrlichkeit nicht in mir lebt, wenn ich dann diese Hoffnung benötigen würde im Leben, in der schlimmsten Situation meines Lebens, dann ist nichts mehr da. Weil noch nie was da war. Also Er befreit uns auch von unserer Gottlosigkeit. Wir nehmen ja Gottlosigkeit immer nur so, ja, das sind so Uli Hoeneß. Ja, oder die Leute da jetzt, die das Zeugs da machen, die IS und so, die sind alle so gottlos. Und dann die alle die schmutzigen Dinge machen, die sind alle so gottlos. Das ist ein Ausdruck, das ist eine Frucht der Gottlosigkeit. Das stimmt. Los von Gott. Los von Gott. Aber auch die Hoffnungslosigkeit dann plötzlich im Leben von vielen Menschen. Wisst ihr, auch das Rebellieren im Herzen gegen alles und gegen jeden ist ein Ausdruck von Gottlosigkeit. Die Rebellion, das Ich, wo ich bin, ist vorne. Und es ist mir egal, was die anderen denken. Jetzt geht's mal um mich. Das ist ein Ausdruck von Gottlosigkeit. Wenn ich das Zentrum bin, dann ist nicht der lebendige Gott das Zentrum, sondern ich bin das Zentrum. Und von dem sagt der Apostel Paulus, nimmt er uns weg, er zieht uns, damit wir das eben verleugnen und die weltlichen Begierden. Und die weltlichen Begierden, da geht es darum, ja, da geht es um Sex. Das war damals auch so, in dieser griechischen Welt war das gegenwärtig, allgegenwärtig, was heute auf den Smartphones allgegenwärtig ist, in unserer Republik. Gefragt oder ungefragt. Da geht es aber auch um das Lügen, da geht es auch um die Ehrsucht, um den Stolz, da geht es auch um die Geldsucht, wisst ihr, um den Geiz. Da geht es um die Esssucht und, so, und da geht es um Respektlosigkeit, da geht es um Andachtslosigkeit gegenüber Gott und den Menschen. Das ist dieses Wort, das wir haben, wenn wir sagen, diese weltlichen Begierden. Die werden da drin gekennzeichnet, diese weltlichen Begierden, diese Respektlosigkeit. Dieser Kampf gegen alle Instanzen. Und letztendlich natürlich der Kampf gegen das gute, respektierbare Wort Gottes, gegen seine Gesetze. Und von dem spricht Jesus Christus, wenn er in Matthäus 24 davon spricht und sagt, am Ende der Zeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Es bedeutet, dass ihr in eine Zeit kommt, in der ihr Augen und Ohren und auch Leibeszeugen werdet, seelische Zeugen werdet davon, dass die guten Gebote Gottes keine Rolle mehr spielen. Keine Rolle. Wisst ihr warum? Weil gerade ihr Delfine aufgezogen werdet in einer Pädagogik. Ja, ich mache euch nicht lustig hier. Und wenn ich euch lustig machen würde, würde ich euch hinterher ein Eis kaufen. Aber das müsste man dann sagen, ne? Aber ehrlich sein. Aber ihr werdet erzogen in Schulen, in einem pädagogischen System, das euch sagt, erstmal alles hinterfragen. Nicht immer alles so für bare Münze nehmen. Das ist ganz wichtig. Nicht immer alles so für bare Münze nehmen. Dir nicht ein X für ein U vormachen lassen. Wer beweist dir denn, dass es Gott wirklich gibt? Ja, du musst doch mal ein bisschen rebellieren gegen deine Eltern. Die Bibel spricht anders. Die Bibel sagt, du sollst deine Eltern ehren. Komisch, ne? Das ist der Geist dieser Welt, wisst ihr, der Geist, gottloser Geist. Nee, du musst erstmal rebellieren. Oder schau, ihr habt euch jetzt verlobt, jetzt machen wir kein Ding, hey, du weißt zwar, ob das die Frau deines Lebens ist. Also würde ich jetzt schon mal ein bisschen Piano machen, ich würde es jetzt nicht so gleich an die große Glocke hängen, ne? Ja, man kann mir auch die Katze im Sack kaufen. Ja, da musst du erstmal ein bisschen testen, wie das läuft in dieser Welt. Und was, ihr lebt nicht zusammen? Na, come on, hey. Aber wer ist schon so dumm und bezahlt zwei Mieten? Komm ein bisschen runter. Ja, und wir merken das, Leute, wir lachen drüber, aber das ist, worunter viele junge Leute leiden. Es sind manche junge Leute in diesem Raum, die leben in zwei Welten. Und es sind manche jung gebliebene Leute in diesem Raum, die leben in zwei Welten. Die wissen ganz genau, von was die Bibel spricht. Dieses Zerrissensein. Dieses Zerrissensein. Weil es nicht mehr zählt. Und das merken wir, das sind all die Ausdrücke in dieser Welt, wisst ihr. Und es wird nicht besser, indem ich sage, aber. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich erleben darf, dass tatsächlich dieser Jesus Christus mich frei macht. Dazu frei macht zu sagen, ja, das mag total gegen den Strom sein, was ich jetzt lebe in dieser Verlobung, aber wir leben eben so, weil es gut ist und weil es schön ist. Und ich wünsche euch jetzt natürlich, ja, nicht, dass ihr denkt, was erzählt denn der uns jetzt, ey? Boah, dass ich nachher noch von euren Eltern eine drauf bekomme, du sagst es nicht nochmal. Das ist eine super Sache, das ist wunderbar. Und sie brauchen wirklich Gebet. Weil darum wird gerungen, um ein junges Herz, das einfach einen kleinen Weg gehen will. Da wird gerungen in dieser Welt. Und immer gnadenloser. Und wir dürfen auch nicht denken, oh, das müssen doch die verstehen, die müssen doch so sehen, wie schön es ist. Nee, der egoistische Geist, wisst ihr, der teuflische Geist, und es ist die Wahrheit. Es ist bloß ein weltlicher Geist oder fleischlicher Geist oder wie auch immer, es ist der teuflische Geist. Der weiß schon, dass das gut ist, was die zwei leben. Weil der Teufel ein religiöses Wesen ist, absolut, muss er ja. Er lebte in der Gegenwart Gottes. Aber er hat sich aufgelehnt dagegen. Und von daher ist so ein Kampf. Deswegen brauchen sie wirklich Gebet. Dass nichts anderes passiert, als dass dieser Jesus das Zentrum sein darf, dieser lebendige, auferstandene Christus in eurem Leben, in diese Verlobungszeit und dass er euch hineinführen darf in diese Ehe. Wie es Gott auch immer schenkt. Und dass er das verleugnet und besonnen und gerecht und gottesfürchtig lebt in dieser jetzigen Weltzeit. Ohne diese Gnade Gottes, ohne Jesus Christus wirst du nicht besonnen leben in dieser Welt. Du wirst nicht besonnen mit den Gütern dieser Welt umgehen. Bist du besonnen, dass ich sage, gesund, nüchtern umgehe mit diesen Gütern dieser Welt, was ich habe. Ich habe gestern einen Bericht gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung und die schrieben, das fand ich auch sehr erstaunlich, die schrieben, wir leben nicht über unseren Verhältnissen in Deutschland. Überhaupt nicht. Auch nicht nirgendwo in der westlichen Welt leben wir über unseren Verhältnissen. Wir leben mittlerweile über den Verhältnissen anderer, die wir ausnutzen, damit wir so leben können. Wir bauen unseren Reichtum auf den Schultern von irgendwelchen Leuten, die Hoffnung haben, wenn jetzt eine große Firma nach Rumänien kommt. Nokia hat es so gemacht. Dann kommt auch der Segen des Westens zu uns und dann werden wir Geld haben, dann können wir uns Häuser bauen, dann können wir uns Autos kaufen, dann können wir auch mal so leben wie die. Die erzählen uns natürlich nicht, dass sie nach 10 Jahren weiterziehen. In ein Land, in dem sie noch billiger produzieren können. Und an diese Menschen hoffnungslos mit ihren Träumen zerstört zurückgelassen werden. Die schlauen Banken, die sind ja auch schon alle nachgezogen. Die sagen, oh, du kannst einen Kredit nehmen, du, das ist kein Ding, hast einen sicheren Arbeitsjob, du kannst dann richtig auch mal leben. Und dann machen diese Menschen das. Unbesonnen. Aber es hat seine Wurzel in einer unbesonnenen christlichen Welt. Das fand ich sehr interessant. Wisst ihr, das ist ein interessanter Gedanke. Wir leben nicht über unseren Verhältnissen. Wir leben mittlerweile über den Verhältnissen anderer. Sonst könnten wir gar nicht so leben, wenn es das nicht gäbe. Aber um besonnen zu leben, brauche ich diesen lebendigen Jesus Christus in meinem Leben. Um das richtig einzuordnen, das Leben in dieser Welt, brauche ich ihn. Weil nur er kann mir das zeigen, wie das richtig einzuordnen ist. Der richtige Umgang mit Geld, der richtige Umgang mit Sexualität, nur er kann mir das richtig zeigen. Was ist wahr und was ist Lüge? Der richtige Umgang mit meiner Persönlichkeit. Wer bin ich eigentlich? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, wie leben wir gut, indem wir gute Erwartungen haben? Und diese Erwartung, sagt der Apostel Paulus, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Also, dass wir auf das zuleben. Und es kann nur ein Mensch. Und von daher ist es für mich wichtig, was da drüber steht eigentlich, ist ein untrügliches Zeichen für Wiedergeburt. Du willst tun, was Gott gefällt. Du willst tun, was Gott gefällt und du freust dich auf Jesu Wiederkunft. Du willst tun, was Gott gefällt. Das ist plötzlich da. Das ist da. Warum? Weil ich nicht fremderzogen wurde, diese Delphin, wisst ihr, weil der Geist Gottes mich erzählt. Weil die Wiedergeburt stattgefunden hat. Plötzlich ist es in meinem Herzen, er will mich erlenken, er will mich leiden in dieser Welt. Er will mir die rechte Gewichtung schenken zu diesem Leben, der das Leben ist, Jesus Christus. Und weil er in mir lebt, habe ich diese einzige Hoffnung in meinem Leben ist nicht, dass es ein bisschen besser wird in dieser Welt. Dass mein Leben ein bisschen besser wird. Dass ich ein bisschen besser wegkomme als all die anderen. Sondern meine einzige Hoffnung, meine einzige Sehnsucht, mein Ziel ist, bei ihm zu sein. Das ist ein untrügliches Zeichen für Wiedergeburt. Das ist da. Ich kann es gar nicht erklären. Aber ich habe so eine Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Und diese tiefe Sehnsucht, die kommt von ihm, der die Sehnsucht hat, bei mir zu sein, mich zu führen, mich zu bewahren von dem fremdgesteuert werden, von den Systemen dieser Welt. Da können es christliche Systeme sein, es können atheistische Systeme sein, fremdgesteuert werden in dieser Welt. Er mich lenkt. Von dem schreibt der Apostel Paulus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Von dieser Respektlosigkeit gegenüber Gott, von dieser Andachtslosigkeit gegenüber dem Vater im Himmel. Er erlöst uns, der Herr Jesus. Und er macht uns zu Menschen, die plötzlich den Vater im Himmel respektieren. Und wisst ihr, aus diesem Respekt dem Vater im Himmel gegenüber, dem Schöpfer aller Dinge, kommt auch automatisch der Respekt der Schöpfung gegenüber. Automatisch. Automatisch. So sehr respektiert uns der lebendige Gott, so sehr, dass er Mensch geworden ist. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist dieser Respekt. Diese Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Bis plötzlich ist dieser Respekt da, diese Sehnsucht. Und das kann ich mir nicht anlesen. Wahrscheinlich sagte Albert Einstein in seiner Zeit und heute noch viel mehr, die von der prozentual gesehen her die intelligentesten Menschen, die es jemals gab. Aber noch nie ist so viel Dummheit angestellt worden mit so viel Intelligenz wie zu meiner Zeit, sagte der Albert Einstein. Noch nie ist so viel Dummheit angestellt worden mit so viel Intelligenz. Und wie viel mehr noch in unserer heutigen Zeit? Wisst ihr, es geht nicht darum primär, dass Menschen lesen und schreiben lernen. Es geht nicht um die Frauenquote. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch Zugang hat zu reinem Wasser, zu sauberem Wasser. Es geht darum, dass jeder Mensch Zugang bekommt zu dem, der die Quelle des Lebens ist, Jesus Christus. Weil nur er gibt uns die Gewichtung. Wie gehen wir mit den Ressourcen wirklich dann um in dieser Welt? Nur er lässt mich Menschen wirklich ehren. Nur er, Jesus Christus, lässt mich die Schöpfung ehren. Nicht anbeten die Schöpfung. sondern in der richtigen Gewichtung damit umgehen, mit der Schöpfung. Und er gibt mir auch die richtige Gewichtung. Dass es nicht darum geht, dass wir Frösche schützen. Ja, ich überziehe das jetzt mal. Aber in der Gesellschaft leben wir mittlerweile. Das ist doch christlich. Und gleichzeitig 100, ich weiß nicht wie viel, 110.000 oder 120.000 Babys abtreiben jedes Jahr. Wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? Aber es geht darum, wisst ihr, weil es zu wenige gibt, die von dieser glückseligen Hoffnung wissen. Zu wenige. Und vielleicht, weil zu viele einfach schweigen. Weil zu viele vielleicht schon gefangen sind in dieser Welt. Wisst ihr, wenn ich jetzt den Mund aufmachen würde, was denken die von mir, wenn ich jetzt was sage? Dann sagte mir jetzt vor kurzem jemand, dann bin ich ein Moff. Habt ihr schon mal gehört, Moff? Wenn ich den Mund aufmache in meiner Schule, dann bin ich ein Moff. Habe ich auch noch nie gehört. Moff heißt Mensch ohne Freund. Simpel, ne? Wieder was gelernt. Aber, also nichts, weiter nichts gelernt, aber das habe ich heute Morgen gelernt, Moff. Ja, ich weiß auch nicht, es ist immer so unangenehm, wenn man da drüber redet. Und es wird immer unangenehmer, ihr Lieben, es wird immer unangenehmer, es wird nicht angenehmer werden, es wird immer unangenehmer werden. Weil dieser Geist, diese Welt, der teuflische Geist immer mehr überhand nimmt, die Boshaftigkeit. Was bewahrt uns davor, Angst und duckmäuterisch zu leben, ist, dass wir auf diese Herrlichkeit zuleben, wisst ihr, das kann mir keiner mehr nehmen. Aber ich kann es mir auch nicht einreden. Und ich denke, manchmal kann das sein, dass vielleicht zu viele sind in der christlichen Welt, auch in der evangelikalen Welt, die sich es einreden lassen, ließen. Und es war nie da, diese glückselige Hoffnung, diese tiefe Sehnsucht. Es war nie da, das Überwältigtsein von der Liebe Jesu. Von jede Menge Wahrheiten, ja. Von jeder Menge, das macht man und das macht man nicht. Aber nicht überwältigt von der Liebe Jesu. Nicht überwältigt von seiner Barmherzigkeit. So sehr liebst du mich, das meint der Apostel Paulus damit. So sehr liebst du mich, dass du, der sündlose Gott, in diese sündvolle Welt gekommen bist, um mich, sündhaften Menschen, zu retten. Mit deinem Blut am Kreuz von Golgatha zu erkaufen, so sehr liebst du mich. Leute, wenn mich der Jesus so sehr liebt, dann muss ich nicht um die Liebe all der anderen ringen in dieser Welt. Wenn Jesus mich so sehr liebt, dann ist es schlimm, wenn die anderen mich nicht mögen, das stimmt. Das stimmt auch. Es ist schlimm, wenn die anderen mich ablehnen. Das stimmt. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Und dann nützt es nichts, wenn ich nur sage, naja, aber du musst doch nur auf Jesus schauen und hin und her. Es ist schlimm, wenn man abgelehnt wird. Es ist schlimm, wenn man alleine ist. Aber wisst ihr, Jesus weiß, wie das ist, wenn man abgelehnt wird und wenn man alleine ist. Weil man nur das eine Ziel hat, für den Vater da zu sein. Und ich habe es mir nicht selbst ausgesucht, könnte der Herr Jesus sagen, sondern der Vater hat mich dazu bewegt. Er hat mich, und durch mich errette ich euch von etwas, von diesem komischen Leben in dieser Welt, von diesen komischen Gedankengängen, ist alles Wirres, hin zu diesem Leben für den Vater, für das ewige Reich, für das Ziel, bei ihm zu sein und auf dem Weg dahin so viele wie möglich mitzunehmen. Zu einem besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Mir gefällt es sehr gut, dass der Apostel Paulus nicht bloß sagt, seid eifrig, gute Werke zu tun. Da neigen wir Menschen dazu. Der Teufel neigt dazu, ihr Lieben, der sagt immer, sei eifrig, gute Werke zu tun, weil du kannst gar nicht genug tun. Oi, 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 hast gestern, ne? hättest du schon ein bisschen mehr machen können. Und heute, was du heute noch alles machen kannst. Hier spricht er von dem Eifer, der durch die Liebe Jesu geweckt wird. Von diesem Eifer, der um das Leben anderer auch eifert, wisst ihr, der nicht will, dass die anderen verloren gehen, der nicht möchte, dass die anderen ohne die Wahrheit dieses lebendigen Gottes durch diese Welt gehen müssen, von diesem Eifer. Dieser Eifer, der mit Wort und Tat sichtbar wird dann in dieser Welt. Aber das wird bewegt von Christus, wird bewegt von Christus. Dies sollst du lehren und mit allen Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich gering schätzen. Erinnere sie, dass sie den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Menschen, die nicht nur diskutieren und demonstrieren, sondern Menschen, die dienen, um zu evangelisieren. Ist die Menschen, die das Evangelium in sich tragen. Ich muss nicht gegen die Regierenden dieser Welt angehen. Das lernen wir heute auch. Ne? Man wird ein Baum bei Stuttgart 21, schlecht, ganz schlecht. Ne? Wir müssen eine Regierung abwählen, eine neue Regierung ran, weil das ist ein Baum muss da weg und das ist schlecht. Und ein Käfer, der muss auch umgesiedelt werden. Das sind die Probleme dieser Welt. Das sind die Probleme dieser Welt. Ein Käfer. Ein Käfer. Die Sehnsucht Gottes ist die Seele des Menschen. Du bist verloren, deswegen musst du dich um den Käfer kümmern. Ansonsten würdest du dich tatsächlich um deinen Nächsten kümmern. Das würdest du tatsächlich machen. Aber du gehst für einen Käfer auf die Straße. Und ich überspitze das jetzt gar nicht. Du gehst für einen Käfer auf die Straße. Und das zeigt ja schon oftmals, welch Geisteskind das ich wirklich bin. Wer schreit für das Ungerecht und die Ungerechtigkeit, dass so viele Menschen da sind, die das Evangelium noch nie gehört haben. Die es einfach nicht hören. Weil ich mit mir selbst zu tun habe. Ich habe mit mir selbst zu tun. Ich sehe das, wenn ich in der S-Bahn fahre nach Stuttgart, wie sehr ich manchmal mit mir selbst zu tun habe und wie schön es ist, wenn ich plötzlich mein alles, was ich selbst zu tun habe, in der Hand von Herrn Jesus lasse und plötzlich kann ich mit Menschen in der S-Bahn sprechen über Jesus. Weil so viele Menschen in der S-Bahn fahren, die so hoffnungslos und traurig sind. Denen das Leben hier steht. Hier. Die nicht ein und aus mehr wissen. In ihrer Schule, in ihrem Studium, in ihrer Ehe, mit ihren Eltern, mit ihren Kindern, mit den Enkeln, mit ihrer Krankheit. Die nicht mehr ein und aus wissen. Und wisst ihr, ich denke, dass der Apostel Paulus natürlich sagt, er erinnert sie, dass sie den Regierenden, Obrigkeiten, Unterordnenden gehorsam sind zu jedem guten Werk, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also das Annehmen von Obrigkeit, aber ohne Ablegen von Gottesfurcht. Weil letztendlich sagt Apostelgeschichte 5, Vers 29, nicht obrigkeitshörig sein, sondern gotthörig sein. Ja. Wir können nicht das tun letztendlich, was Gott nicht gefällt. Das geht nicht. Und wenn ich dazu gezwungen werde, muss ich sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist so. Und ich kann mir das dazu sprechen. Ich kann mir den Mund nicht verbieten lassen, über Jesus zu sprechen. Und es sind heute viele dabei, die wissen, um was es geht, auch wenn ich Pädagogik studiere, wenn ich irgendwo reingehe und ich muss dieses Gender Mainstreaming und all diese Dinge, die muss ich vertreten und ich kann über Jesus. Weil wenn ich sich die Stelle, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ich werde ihm nur mehr gehorchen, wenn ich auf ihn höre. Nicht, wenn ich auf Menschenlehre höre, sondern auf seine Lehre höre. Ich kann nur auf ihn hören, wenn sein Geist in mir lebt. Und wenn sein Geist in mir lebt, dann will ich auf ihn hören. Das ist einfach da. Und das hat Konsequenzen. Und wir merken das alle und deswegen sind vielleicht auch immer mehr bereit, ruhig zu sein. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht ihr habt eine politische, ihr habt ein politisches Mandat in dieser Welt. Nee, ihr habt ein Mandat und zwar ihr habt einen Auftrag, ihr habt eine Ermächtigung. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Das mache ich. Und Schafe unter Wölfen, die werden nicht sagen, hurra, ihr Wölfe, hier sind wir alle. Das ist so toll, als Schaf unter Wölfen zu sein. Nee, Schafe sind eher ein bisschen ängstlich unter Wölfen. Aber Schafe werden auch ihr Leben verlieren unter Wölfen. Und von dem spricht Jesus zu seinen Jüngern. Deswegen möchte auch der lebendige Gott nicht ein selbstgewähltes Märtyrertum. Das will er gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst mardere. Es geht darum, dass ich mich bewegen lasse von seinem Geist. Und es hat Konsequenzen, ihr Lieben. Es hat Konsequenzen. Wie die Schafe und die Wölfe, geht hin in alle Welt. Das ist das Mandat der Menschen, die Jesus gehören. Zu allen Kulturen, in alle Gesellschaften. Und lehret sie zu halten, machet sie zu Jüngern, taufet sie auf meinen Namen. Und lehrt sie zu halten, was denn? Das, was ich euch gelehrt habe. Nicht, was ihr irgendwo gelernt habt. Von mir werdet ihr lernen, wie man den Vater wirklich liebt. Von mir werdet ihr lernen, wie man den Vater wirklich vertraut. Lernen, dass der Vater im Himmel euch nicht ein X für ein U vormacht. Er hält immer Wort, er hält immer Wort. Von mir werdet ihr lernen, was es heißt, auf die Ewigkeit zuzuleben. Weil das war das einzige Ziel vom Herrn Jesus. Heim zum Vater. Das werdet ihr von mir lernen. Das lernt ihr von niemand anderem. Nicht durch Theorien. Die sind noch so gut gemeint. Das lernt ihr von mir. Deswegen komm doch her zu mir, sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 28. Komm doch her zu mir und lernt von mir. Lernt von mir. Und ich glaube, ihr Lieben, in diesen Worten steckt es drin, dass der Herr Jesus uns alle wieder einlädt, seine Gemeinde in der westlichen Welt, kommt her zu mir und lernt von mir. Diese Woche hat jemand eine Andacht gehalten von der Studentenmission aus Bangladesch. Und Bangladesch ist ein Land, ich weiß nicht, glaube 90% muslimisch. Ja, und es kann ziemlich schwierig werden, wenn man da ein lebendiger Christ ist, an der Uni und. In der Geschäftswelt extrem schwierig. Wenn ich ein lebendiger Christ bin und habe nur Muslime um mich herum, kann es sein, dass ich ganz viele Nachteile habe. Und dann wurde die Frage gestellt, was ist denn so jetzt das Problem? Also habt ihr dann auch Druck durch die Muslime und so? Und dieser Mann sagte, Leute, der Druck ist doch gar nicht das Problem. Im Gegenteil, Leute, die Verfolgung tut uns allen gut. Die Verfolgung tut uns allen gut. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und wisst ihr, wie ich mich wiedergefunden habe? Und ich sagte, das wäre jetzt nicht meine erste Antwort gewesen. Meine erste Antwort wäre gewesen, Leute, betet für die Muslime, dass wir bewahrt bleiben. Das wäre meine erste Antwort, ehrlich. Warum? Weil ich mein bisschen Leben bewahren möchte. Mein bisschen Leben. Obwohl ich doch eine Ewigkeit habe. Und dieser Mann sagt, die Verfolgung tut der Gemeinde Jesu nur gut. Dann wächst die Gemeinde. Weil dann wird deutlich, da will nicht einfach jeder dabei sein dann bei dieser Gemeinde. Es sind die dabei, die gerufen sind von Christus. Und die sagen, Jesus hat uns so gut getan und er tut auch unseren Verfolgern gut. Und deswegen verfolgen diese Menschen uns, weil sie Jesus Christus nicht kennen. Deswegen müssen sie für dieses Diesseits kämpfen, weil sie kein Jenseits haben. Deswegen muss ich alles reinpacken in ein bisschen Diesseits, weil ich kein Jenseits habe. Ich werde nicht heimgehen in Gottes Reich, sondern ich muss Gottes Reich hier aufbauen, hier. Und es ist zwar die Idee, wie ich das Reich sehe. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Das gab es auch in der christlichen Religion. Aber der Apostel Paulus sagt, Leute, ihr lebt doch anders. Ihr habt eine andere Stellung zu diesen Regenten, zu dieser Welt habt ihr eine andere Stellung durch Christus. Weil da gibt es einen völligen Neubeginn. Weil ihr wart, denn auch wir waren einst unverständig, wir waren doch auch so wie die, ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, da hat man schon drüber geredet, was das alles beinhaltet. Wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Aber als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da ist was anders geworden. Und zwar nur dann wird was anders. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, weil wir so toll leben und so sauber leben und so rein leben, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch was? Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wir haben doch auch mal so gelebt. Aber jetzt müssen wir ja gar nicht mehr so leben. Warum? Durch seine Barmherzigkeit. Keiner von uns heute Morgen hat es verdient, dass Jesus Christus gekommen ist. Keiner. Keiner. Niemand. Seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit. Und meine, was mir damit klingt, ist immer wieder, wisst ihr, wie können wir, die wir von dieser Barmherzigkeit leben, diese Barmherzigkeit anderen Menschen vorenthalten in dieser Welt? Wie können wir, die wir von dieser Barmherzigkeit leben, von dieser Liebe, von dieser Freundlichkeit des lebendigen Gottes, diese Liebe und Freundlichkeit dieser Welt vorenthalten? Das geht gar nicht, sagt eigentlich der Apostel Paulus. Es geht gar nicht. Es geht nicht. Und das glaube ich auch. Das geht schon. Ich weiß, wie das geht, indem ich auf mich selbst schaue. Ich weiß, dass es geht. Indem ich sage, nee, ich will nicht, ich kann nicht und ich Mund bloß nicht aufmachen. Bloß nicht. Weil das kann sein, dass die Leute mir dann so komisch antworten. Ne? Und meistens ist unser kann sein der Grund, warum wir den Mund nicht aufmachen. Oder die Liebestat tun. Die wollen das eh nicht. Ach, die werden es ablehnen. Wer weiß. Wenn ihr auf den Weihnachtsmarkt geht, kann gut sein, dass manche mitgehen, die gehen da vielleicht nur hin, wisst ihr, weil wir halt jedes Jahr dahin gehen. Aber innerlich kann ich dir schon sagen, der will keiner was hören. Die Leute sind alle satt. Die haben überhaupt kein Interesse. Aber um ein Zeugnis zu sein, gehen wir dahin. Was wäre das, wenn ich da hingehen würde und würde sagen, Herr Jesus, naja, ich denke schon, dass die Leute satt sind und kein Interesse haben, aber es kann gut sein und ich gehe stark davon aus, dass Menschen in dieser Stadt sind, die deine Barmherzigkeit gar nicht kennen. Deine Freundlichkeit nicht kennen. Deine Liebe nicht kennen. Und beweg mich durch deine Barmherzigkeit, als ein barmherziger Mensch auf dieser Straße zu stehen. Bist du nicht mit einem Schild im Herzen, wenn du mir nur komisch kommst, sondern mit deiner Liebe, Jesus. Mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Geradheit. Und dann wird es ganz anders. Es wird ganz anders. Von etwas für etwas. Wir sind von einem komischen Leben, ich nenne es mal so, komisches Leben, gottlos, errettet worden für dieses Leben in Jesus. Gar nicht mehr so sehr, ich nenne es mal so zum Schluss, gar nicht mal so sehr für Gott zu leben, jetzt sage ich es mal so, ja, sondern für dieses Leben in Jesus. Für dieses Leben, er, der barmherzige Gott, er, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, in mir und ich in ihm, in diese Welt. Und du wirst was machen, Herr Jesus. Und wenn Delphine unter der Leitung dieses Lehrers sind, dann werden sie dazu dienen, in dieser Welt nichts Zerstörerisches zu machen, sondern um aufzubauen, das Reich Gottes. Einladen, In der Art, die der Herr Jesus euch geschenkt hat, die ihr in keinem Buch lesen könnt, die er euch schenkt. Und wisst ihr, da laden sogar Tränen ein. Ist wirklich so. Tränen können einladend sein. Tränen, die geweint werden auf dem Weg der Nachfolge in Jesus. Aber die geweint werden in einer Art, die wir Menschen gar nicht machen können. Da ist Hoffnung in meinem Herzen. In alle Tränen ist Hoffnung. Weil da Herrlichkeit ist, weil da mein Tröster ist, weil da mein Retter ist. Der mich nicht abstößt. Und das ist so tief da drin, in meinem Herzen. Das haben wir gestern gehört von einer Frau, die fast 50 Jahre in der Psychiatrie zubringt. Und haben die besucht, sie und ihren Mann. Und dann ist mir das nochmal so bewusst geworden. Das ist total gegen das, was ich sage, das ist glücklich. Aber mir ist auch bewusst geworden, wir sind nicht auf diese Welt, um glücklich zu sein. Nicht nach weltlichen Maßstäben glücklich zu sein. Wir sind auf diese Welt, um diesen lebendigen Gott, der das Glück, ich nenne es mal so, für die Menschheit ist, darstellt, in diese Welt hinauszutragen. Und unser größtes Glück darf sein, dass ich weiß, ich habe diese Ewigkeit. Und wisst ihr, der Mensch, der das nicht weiß, ist der unglücklichste Mensch. Und ich nenne es mal jetzt so, der Christ, der das nicht weiß, ist der unglücklichste Christ. Wisst ihr warum? Weil ich gar kein Christ bin. Ich bin gar keiner. Weil ich Christus nicht kenne. Und das ist schade. Das ist traurig. Deswegen zwei Sachen heute Morgen. Der eine, der hier ist und sagt, ich kenne dich gar nicht, Jesus, das ist mir so bewusst geworden. Jesus, offenbar dich mir. Offenbar dich mir. Ich habe so viel über dich gelesen. So viel über dich sogar Kassetten angehört und dann CDs später. Und heute MP3 und irgendwann gar nichts mehr. Aber ich kenne dich überhaupt nicht. Deswegen kämpfe ich für meine eigene kleine Welt. Und dann sind Menschen wie ich, die Jesus kennen, die sie so tief im Herzen haben, aber plötzlich gefangen sind von meiner eigenen kleinen Welt wieder. Von meiner eigenen kleinen Welt, von meinem eigenen Egoismus, von mir, ich. Herr Jesus, hol mich wieder raus. Hol mich wieder raus. Kehrt um, sagt der Herr Jesus, kehrt um. Und glaubt ans Evangelium. Glaubt nicht an euch, an eure Möglichkeiten, an das Evangelium, an mich selbst letztendlich. Er ist das Evangelium. Amen.